Alles ist leise. Hallo? Ja. Hallo. Schön, dass ihr da seid. Ich rede heute über Twitter und Collecting Tweets ein wenig und was man mit Twitter anstellen kann, warum man vielleicht mit Twitter interagieren sollte, was für einen Sinn es macht, warum es gut, warum es schlecht ist und sowieso und alles drum und dran. Genau, kurz zu mir, warum erzähle ich euch das? Wer bin ich? Mein Name ist Dennis Kluge, ich bin wissenschaftlicher Mitarbeiter an der Charité Berlin, also in der Medizininformatik tätig, bin dort seit 2 Jahren in einem Forschungsprojekt mit dem Namen Dataflex und wir kümmern uns so um die Demokratisierung der Datenhaltung in der Medizin und was man halt eigentlich mit Daten in der Medizin machen kann, wie man diese verknüpfen kann und wie man überhaupt an Daten in der Medizin herankommt. Was uns zu großen Problemen geführt hat, unter anderem, dass man nicht einfach an medizinische Daten kommt, Ethikvotum, solche Themen etc. Und wie man auch mal so ein bisschen außerhalb des Kontextes gucken kann, zum Beispiel im Bereich Social Media etc., um Daten auszuwerten bzw. Daten zu sammeln. Und da ist es auch zum Thema dann Twitter gekommen und Tweets sammeln. Gleich mal ein Anwendungsbeispiel, warum wir das machen und warum es für euch vielleicht auch interessant ist, sowas mal später umzusetzen. Wir hatten eine Fragestellung zum Beispiel, welche Fragen und Bedürfnisse haben Erkrankte und Angehörige? Das ist ein ziemlich schwieriges Problem in der Medizin. Ich bin irgendwie Patient, gehe zum Doktor, werde behandelt, habe einen Slot von 12 Minuten, gehe wieder raus. Bin vielleicht irgendwie ziemlich schwer krank, habe Krebs, kriege kaum Beratung, aber ne, das Medizin- und Gesundheitssystem, wir kennen das, ist irgendwie ziemlich schnell und einem Budget fixiert. Genau, und da haben viele Angehörige, Bedürftige oder auch Erkrankte Fragen, ganz einfach. Wie wirkt dieses Medikament? Kann ich das und das nehmen ohne Probleme? Und wie kommen wir überhaupt auf diese Fragen? Also wo finden wir diese Fragen? Und da fängt man dann so ein bisschen zu überlegen und zu gucken. Und da gibt es was wie Foren und Facebook etc. und unter anderem auch Twitter. Und wir haben uns halt geguckt, welche Fragestellungen Angehörige, Patienten haben zum Thema Demenz auf Twitter und wie wir zum Beispiel diese Fragestellung auch in einem selbst organisierenden System kategorisieren können. Also finden wir heraus, dass es viele Fragen gibt zum Thema Pflege, zum Thema Medikamente etc. und wie können wir diese Daten untereinander organisieren. Kleiner Fun Fact, viele haben gefragt, ob ihr Hund Demenz bekommen kann. Das ist wirklich eine der wichtigsten Fragen auf Twitter gewesen. ich bin kein Veterinärmediziner, ich glaube nicht. kleiner Disclaimer, also ich habe nichts mit Twitter zu tun, ich werde von ihnen nicht bezahlt. Das ist alles aus Erfahrungen, Best Practices etc. Dementsprechend sage ich auch gute und auch schlechte Dinge und habe irgendwie keine Affiliation mit denen. Was sind die Ziele von dem Talk? Erstmal so ein bisschen Meta, so ein bisschen darüber erzählen, was Daten-Collection ist, was eine Aggregation ist. Dann ein bisschen Meta darüber einsteigen, warum sollte man überhaupt Twitter nutzen, Twitter integrieren, warum sollte man sich überhaupt die Arbeit machen, welchen Mehrwert habe ich davon und eventuell überhaupt keinen Mehrwert und welche mehr Arbeit. Ja? Welche Strategien kann ich wählen, um Tweets dann später zu sammeln und meine Infrastruktur zu integrieren? Genau, gibt es verschiedene Aspekte, je nach Fragestellung zum Beispiel. Und wie kann ich das Ganze zum Beispiel auch weiterverarbeiten? Also es bringt mir ja eigentlich ja nichts, wenn ich irgendwie dann 100 Millionen Tweets habe in meiner Datenbank. Das lässt sich gut verkaufen ans Marketing, aber mehr haben wir davon nicht. Ne? Das ist halt natürlich die große Fragestellung, wie können wir das Ganze weiterverarbeiten. Gut, kleiner Meta-Talk. Ist eigentlich so ein Reminder an mich selbst, als ich angefangen habe, das Ganze irgendwie zu erstellen, die Präsentation. Ich habe irgendwie geschrieben, Collecting Tweets. Collecting Tweets, das hat sich toll angehört und super. Aber intern reden wir immer von Aggregation. Wir aggregieren Daten. So. Und da habe ich gedacht, aha, gucken wir uns das lieber nochmal genauer an und fragen um die Müllhalde, die Wikipedia, was der Unterschied ist. Ja? Also die Sammlung von Daten ist klassischerweise nichts anderes als ein Prozess, Daten zu sammeln und zu messen auf Targeted Variables, also Zielvariablen, in einer etablierten, systematischen Umsetzung. Genau, um, ganz wichtig, relevante Fragen zu beantworten. Das ist heutzutage immer ein bisschen schwer, wenn wir gerade diesen Big-Data-Ansatz haben, wo eigentlich alle mal reden, sammeln, 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 sammeln und wir eigentlich gar nicht wissen, welche Hypothese dahinter steckt und wie wir das Ganze irgendwie auswerten wollen. Also von dem her könnte vielleicht auch der Ausdruck irgendwie Collection ein bisschen irreführend sein, je nachdem, welche Intention wir dahinter haben. Ob wir erstmal nur eine Sammelwut haben oder auch schon Intention mit der Datenauswertung dahinter. Historisch gesehen finden wir sowas wie zum Beispiel Umfragen, Interviews oder aber auch Fokusgruppen. Das sind so die klassischen Systeme, wo früher Daten gesammelt worden sind in dem Kontext. Genau. Eine Data Aggregation ist wiederum schon wieder ein weiterer Vorgang, wo wir sagen, dass es das Kompilieren von Informationen aus Datenbanken ist, mit der Intention, die Daten, die Datasets miteinander zu kombinieren und zu prozessieren. Genau. Und das ist eigentlich schon was wir machen wollen mit Twitter auch. Ne? Also eigentlich ist immer so eine Schnittmenge zwischen Aggregation und Kollektion. Und je nach Use Case müssen wir auch unterschiedliche Tools haben und bei uns in Infrastruktur miteinander integrieren. Genau, das ist ein bisschen Meta dazu. Was auch sehr interessant ist heutzutage im Endeffekt ist, dass wir ja nicht nur anfangen, irgendwie eine Quelle zu nehmen und deren Daten zu verarbeiten, sondern wir haben N unterschiedliche Quellen. Ne? Und ich habe versucht, das so ein bisschen zu unterscheiden, dass wir einmal haben Dinge, die innerhalb unserer Applikation anfangen. Wenn ich zum Beispiel einen E-Commerce-Store habe, Amazon, meine Analytics und Metriken, wer klickt, welches Produkt, wie lange bleibt der Kunde da drauf, solche Dinge. Aber dass ich natürlich heute mehr und mehr und mehr natürlich auch irgendwie auf externe Quellen mich verlassen kann. APIs, wie zum Beispiel Twitter, Social Media oder aber auch selbst Daten, die ich dann durch Crawling bekomme. Die interessante Schnittmenge hier ist eigentlich, welchen Benefit und Mehrwert habe ich, wenn ich zum Beispiel meine internen Daten, die hier anfallen und meine externen Daten miteinander verknüpfe. Da entstehen so klassische Use Cases wie, ich habe einen E-Commerce-Store, der ist irgendwie multinational und jetzt stelle ich auf einmal fest, dass in UK meine Produkte nicht mehr verkauft werden. Das merke ich dann halt intern irgendwie, ich sehe einen Umsatzeinbruch. Jetzt ist natürlich noch nicht die Frage geklärt, warum, was ist das Problem hiermit und kann natürlich gucken durch externe Quellen, was der Verursacher ist und kriegt zum Beispiel mit über Twitter, dass Leute darüber schimpfen, wie schlecht die Produkte sind oder dass es ein schlechtes Produktreview gab auf irgendeiner Website oder sowas alles. Ja? Also dass dieser Mehrwert gerade sehr interessant ist, wie wir es zum Beispiel auch in der Medizin gerade versuchen. Externe Quellen sind halt irgendwie eine große Varietät, ne, was wir haben, so wie gerade die Wikipedia zitiert, die ist auch komplett maschinenlesbar, kann ich mir als Datensatz runterlesen und auch relativ viel daraus erfahren. Edit Histories zum Beispiel in Wikipedia sind total interessant, um Trends zu erkennen oder auch so Edit Wars oder auch Entwicklung. Open Data, Deutsche Bahn zum Beispiel ist gerade dabei, relativ viele Open Data Datensätze zu verbreiten, sind sehr, sehr interessante Dinge, worauf ich auch dann Analysen fahren kann. Oder ich habe ein logistisches Problem und möchte vielleicht meine internen Metriken, also meine GPS-Trackings mit der von der Deutschen Bahn abgleichen oder mit den Streckennetzen und sehe vielleicht Korrelation, dass ich immer an der Schranke stehen bleibe, weil der Zug zu dem Zeitpunkt gerade vorbeifährt. Das ist dann wieder die Kombination. Und aber auch soziale Netzwerke. Soziale Netzwerke sind ziemlich interessant, weil es gibt davon super viele unterschiedliche, von Facebook ja, bis hin zu Flickr und Pinterest und was auch immer. Und was ich ziemlich spannend dort finde, ist eigentlich, dass jedes soziale Netzwerk so seine eigene Intention hat, beziehungsweise so seine eigene Domäne. So Twitter ist so der typische Microblogging-Dienst. Ich schreibe mal kurz was in die Sphäre und das ist dann da. Twitter ist eigentlich so die Plattform, die alles einsaugt und so mein Leben organisiert, ich mich mit allen umtausche. Und Flickr, da kann ich eigentlich gar nicht so richtig schreiben, sondern mache nur Fotos. Aber das nehmen auch Leute an. Das heißt auch im Umkehrschluss natürlich, dass ich mich je nach Problem auch umgucken muss, welches soziale Netzwerk für mich dann interessant ist und ich analysieren möchte. Gut, genug heißer Brei. Twitter. Ich frage mal ganz doof in die Runde. Wir hatten alles einen Twitter-Account. Das ist voll super, dass es so wenige sind. Dann kann ich nämlich dann alle Folien durchgehen. Genau. Gut. Twitter. Ich fange erstmal ganz sanft an und dann schreiten wir langsam voran. Was ist Twitter? Twitter ist nichts anderes als ein sogenannter Microblogging-Dienst. Wurde 2006 gegründet und ist einer so der Top 5 Social Networks auf der Welt, wenn man sich die Monthly Active Users anguckt. Das ist so, wenn man mal guckt, so die Kernmetriken von sozialen Netzwerken, wie sie ihre eigene Relevanz bewerten. Ja, Facebook hat über 1 Milliarde Monthly Active Users und deswegen die größten. Twitter hat ca. 320 Millionen mit Stand aktuell dieses Jahr, irgendwie September. Was für uns interessant ist, als jemand, der gerne Daten analysieren, aggregieren möchte und auswerten möchte, ist diese Zahl. Auf Twitter werden am Tag ca. 500 Millionen Tweets verschickt. Das heißt, wir haben potenziell 500 Millionen mögliche Samples, aus denen wir auswählen können und die wir weiterverarbeiten können. Warum dort circa steht, Twitter veröffentlicht irgendwie seit 2-3 Jahren ihre Zahlen nicht mehr. Wir wissen nicht ganz warum. Vielleicht, weil es ein bisschen stagniert. Aber es wird gemutmaßt, dass es ungefähr 500 Millionen Tweets sind am Tag. Was eine Menge ist, was relativ interessant ist und was uns auch zeigt, Potenzial aufzeigt, dass wir vielleicht auch dann in dem großen Brei von Tweets auch Dinge finden, die für uns relevant und interessant sind. So, was ist denn überhaupt so ein Tweet? Wie funktioniert das Ganze? Wie gesagt, das ist ein Microblogging-Dienst, wo ich einfach eine Nachricht hineinschreibe und diese Leute können dann meine Nachricht lesen. Das ist ein Tweet. Eigentlich total nichtig, aber es soll so ein bisschen Kernmechaniken zeigen. Also irgendwie heute spreche ich auf der SED-Konferenz zum Thema Collecting Tweets. Was hier aber sehr, sehr interessant ist, ist einmal dieses Ad-Zeichen und einmal dieses Hashtag, was ihr vielleicht schon aus Facebook jetzt kennt, aber es wurde eigentlich etabliert in Twitter und auch von deren Usern. Das war eigentlich keine Mechanik, die dort vorgesehen war, sondern wurde durch User etabliert. Was dieses Ad macht, ich gehe mal herum, dieses Ad sagt nichts anderes als, ich erwähne einen Nutzer gerade in diesem Tweet. Wenn ich jetzt schreibe, Ad du, dann kriegst du eine Nachricht, dass ich dich erwähnt habe. Und dieses Hashtag sagt nochmal, zeigt explizit, dass ich über ein gewisses Thema rede. Ja? Das heißt, ich kann nochmal explizit in so einem Hashtag ausweisen, ich rede jetzt gerade über dieses Thema. Was für uns relativ interessant ist, gehen wir wieder zum E-Commerce-Store zurück, dann brauche ich eigentlich im Endeffekt nur auf diese Hashtags zu gucken und den Namen meines Stores oder meiner Unternehmung, um zu gucken, wie die Leute zum Beispiel das Ganze auffassen. Genau, zwei interessante Dinge, nicht länger als 140 Zeichen, ganz wichtig. Hat auch algorithmische Herausforderungen später, aber so sind die Spielregeln bei Twitter. Und dann schickt es natürlich auch noch eine Person ab, ein Username mit einem Ad, @HorstMumpitz, das bin ich. Und wenn ihr mir folgen wollt, dürft ihr mir folgen. Würde mich freuen. Genau. Das ist aber nicht alles und das ist auch nicht die Quintessenz, was in so einem Tweet mit dabei geschickt wird, sondern die Sachen, die relativ interessant sind, sind auch noch die Metadaten, die mit dabei sind. Unter anderem zum Beispiel eine Location. Der User kann sich entscheiden, seine Location an einem Tweet mitzuschicken. Das habe ich zum Beispiel angestellt, ganz bewusst. Wenn ich jetzt einen Tweet absende, steht dann jetzt irgendwie Cologne, Köln. So, was für mich dann halt vielleicht irgendwie so eine Privacy-Einschränkung ist, zu diskutieren, könnte dann derjenige, der die Daten sammelt, zum Beispiel entscheiden, dass ich alle Tweets im Raum Köln suche und da auch zum Beispiel interessante Abfragen gestalten kann. Ich suche alle Tweets in der Location in Köln mit dem und dem Hashtag STDC Conference. Das deutet sehr genau darauf hin, dass zum Beispiel jemand gerade bei dieser Konferenz gewesen ist. Und mit späteren Analysen zum Beispiel könnte ich herausfinden, ob dann diese Person die Konferenz gemocht hat oder nicht, wenn sie darüber tweetet natürlich. Ja. Zudem kann ich noch Medien hinten ranhängen. Bilder, früher war es nur eins, jetzt sind es fünf. Videos können mit rangehangen werden und GIFs. GIFs werden automatisch in Videos konvertiert. Jetzt für die Nerds. Genau. Das heißt, wenn man jetzt bestimmte Bilder sucht und dann Bilder analysieren möchte, das geht auch. Und gewisse Dinge werden auch direkt dann extrahiert. Das heißt, man muss nicht den Text parsen der einzelnen Tweets, sondern die werden von Twitter schon automatisch über die API extrahiert und man bekommt es in JSON mit dazu. Also sind Hashtags, das sind Dimensions oder aber auch Links, die genannt werden, was sehr relativ hilfreich sind, wenn jemand schon mal versucht hat, irgendwie Links zu parsen oder E-Mail-Adressen und sich mit den RFCs beschäftigt hat, der weiß, dass es eigentlich auch nur daneben gehen kann. Genau. Interessant sind dann noch die Mechaniken, die dahinter sind. Wenn ich jetzt auf Facebook bin, dann habe ich immer so diese 1-zu-1-Relation zu jemandem. Ich bin mit jemandem befreundet. Also wir sind jetzt Freunde und ich kann deine Nachrichten lesen und du kannst meine Nachrichten lesen. Das ist auf Twitter nicht so. Ich habe auf Twitter eine N-zu-M-Beziehung. Das heißt, ich kann jetzt euch beiden folgen, aber ihr müsst mir nicht zurückfolgen. Ich sehe eure Nachrichten, aber ihr seht nicht meine Nachrichten. Dafür könnt ihr den Herrn folgen und den Herrn und ich folge dahin und dann so. Und was wir da haben, ist eigentlich ein ziemlich schicker Graph. Ja, so ein gerichteter, azyklischer Graph. Da freuen wir uns aufs Informatikstudium. Aber was natürlich auch relativ schön ist, dann zum Abbilden, weil wir können auch sämtliche Algorithmen, die wir aus der Graphentheorie kennen, genau darauf abbilden und auch so interessante Analysen machen. Wie wir haben zum Beispiel uns in einer Arbeitsgruppe gefragt, was sind denn zum Beispiel die kürzesten Wege zu einzelnen Personen? Also spinnen wir jetzt einfach mal, ich möchte Barack Obama kennenlernen. Ja? Spanne jetzt meinen Graphen auf von Leuten, denen ich folge, die Leute folgen etc. und gucke mir anhand von einzelnen Features, die ich bestimme, an, wie diese Wege gewichtet sind, zum Beispiel, ob sie sich irgendwie kennen, wie oft sie miteinander schreiben, replyen etc. und kann das Ganze gewichten und dann gucken, was der kürzeste Weg zum Beispiel zu Barack Obama wäre. Genau, kann dann mit solchen Problemen mit solchen Lösungen dann solche Probleme lösen. So. Muten kann ich, wenn mich jemand nervt, sage ich weg. Das geht auch, ohne den zu entfolgen. Das heißt, wenn jemand über die Smart Data Developer Conference redet und ich möchte das nicht hören, kann ich das ausschalten. Ich kann etwas retweeten, das heißt, ich kann etwas verstärken. Wenn ich dir folge und du schreibst jetzt, die Smart Data Developer Conference ist das Beste, was ich je erlebt habe, kann ich diesen Tweet nehmen und dann in meinen Kanal spülen, dass die Leute, die mir folgen, das Ganze auch lesen können. Ich verstärke sozusagen diesen Intent nochmal. Ja? Und ich kann Favs setzen, Favorites. Früher waren das Sternchen, seit ein paar Wochen Herzchen. sehr interessant. Früher wurden, also Sternchen ist sehr, sehr generisch, Herzchen ist schon eher Liebe. Ein Sternchen kann man auch als Bookmark benutzen, ein Herzchen eher nicht, also ist egal. Aber man kann etwas favorisieren. Das heißt, damit kann sich auch die Relevanz zum Beispiel von so einem Tweet messen lassen. Wenn viele Leute einen Tweet favoriten, dann kann ich davon eventuell ablesen, dass dieser besser performt gegenüber anderen Tweets von diesem User. Ja? Und so kann ich zum Beispiel Relevanzkriterien mit aufstellen. Genau. Das zu den Mechaniken. Twitter bietet auch einiges Kurioses. Das heißt, dadurch, dass es natürlich per API zugänglich ist, tweeten da nicht nur Menschen, sondern auch Maschinen oder auch Wagen. Das ist der CPG Grey Healthbot. CPG Grey ist ein YouTuber aus England. Der macht so einen YouTube-Channel rund um so Education-Videos. Und der hat sich zum Ziel gesetzt, ich zeige euch mal, wie ich jetzt gerade abnehme, und hat halt dementsprechend seine Waage automatisiert, dass sie einmal am Tag tweetet, mit dem Fortschritt seines Gewichtsverlustes, inklusive dann auch Fettreduzierung und allem drum und dran. Was hat er gemacht? Er hat sich offensichtlich unter sozialen Druck gesetzt, um den Leuten zu zeigen, dass er einen Fortschritt macht und dass sein Fail, wenn er es nicht schafft, natürlich dann öffentlich dann auch gleich gepeinigt werden kann. Sehr interessant. Ich folge auch Waschmaschinen und sowas, auch super interessant, und Autos. Ihr müsst aufpassen, da kann man den ganzen Tag verbringen. genau, was bietet das für Vorteile? Also, wir haben eine große Varietät an unterschiedlichen Tweets und Themen, viele kleine Samples, weltweit verteilt von vielen Usern. Vorrangig ist es der angloamerikanische Raum. Deutschland ist auch viel vertreten, aber es gibt in Deutschland soziale Netzwerke, die sind wesentlich größer. Es gibt viel Spanisch, es gibt viel Portugiesisch, und das heißt, wenn ich gerade diese Probleme irgendwie multinational abdenken möchte, dann ist es sehr, sehr gut. Was ich nicht habe, Nachteile. was ich nicht habe, sind natürlich Dinge, die aus viel Text bestehen. Bin ich darauf angewiesen, einen Kontext zu erschließen, große semantische Analysen zu machen, gucken, wie Leute miteinander agieren und miteinander reden, das kriege ich hier einfach nicht mit gelöst. Ich kriege hier mal so ein Intensive, ich kriege mal so einen Link, ich kriege mal so ein Pfaff und einzelne so kleine Metriken, aber ich kriege nicht so ein großes, komplexes Bild, wie zum Beispiel wir in Facebook haben. Bei uns war es zum Beispiel relativ relevant, interessant gewesen, in Facebook gibt es relativ viele geschlossene Gruppen zu einzelnen Krankheitsbildern, zum Beispiel Demenz, wo Leute ausgiebig diese Dinge diskutieren. Eigentlich eine wesentlich schönere und bessere Datenquelle für uns. Leute diskutieren, antworten aufeinander, man hat größere Texte, man weiß, womit man es zu tun hat, aber diese Gruppen sind geschlossen. Das heißt, wenn ich jetzt mit irgendeinem Bot per API mich da irgendwie reinklinke, komme ich auf ein großes ethisches Problem. Und deswegen haben wir zum Beispiel da uns entschieden, dass wir Twitter nehmen. Also das zu den Vor- und Nachteilen. Okay, gut. Lange Rede, kurzer Sinn. Wie macht man das Ganze jetzt eigentlich? Wenn ich jetzt erkannt habe, da gibt es einen Mehrwert für mich, wie fange ich jetzt damit am besten an, meine Tweets zu sammeln? Am besten, man fängt damit an, das habe ich heute schon sehr oft gehört, erstmal sich mal zu überlegen, was für ein Problem habe ich, und sich mal eine Hypothese zu formulieren. Klingt vielleicht am Anfang sehr wissenschaftlich, dieses Vorgehen, aber es hilft wirklich sehr. Warum hilft es? Es entscheidet sehr, sehr stark darüber, später, wie ich das Ganze in meine Infrastruktur integriere, wie meine Technologien aussehen und welche nachfolgenden Schritte ich damit habe. Ne? Oder diese These kann ich halt wild sammeln und stelle irgendwann später fest, ups, eigentlich wollte ich das gar nicht so. Oder ich hätte eigentlich bloß auch nur den Retweet-Count sammeln müssen und nicht die ganzen Texte. Und wie mache ich das mit den Duplikaten? Und nee, eigentlich alles doof, nochmal von vorne. Und was man damit anstellen kann zum Beispiel ist, so auch Thesen zu haben, die so ein bisschen größer sind und ein bisschen größenwahnsinniger. Nächstes Jahr, glaube ich, sind wieder Wahlen in den USA. Und was schon bei der ersten Wahl bei Barack Obama gewesen ist, da haben sich Wissenschaftler angeguckt, ob sie die Wahlergebnisse vorhersagen können bei seiner ersten Wahl und wie genau das Ganze ist, allein basierend auf Twitter. Ziemlich oft zitiertes Paper, Predicting Elections with Twitter, und sie haben so ziemlich punktgenau gelandet, alleine um sich nur Twitter anzugucken. Das heißt, dass statistisch ein ziemlich gutes Mittel drin ist, um auch sowas wie Meinungen abzubilden und herauszulesen. Ziemlich interessant. Und die zweite Sache ist zum Beispiel, das ist ein Paper aus Japan, Earthquake Shakes, Twitter uses real-time event detection by social sensors. Erdbeben. In Japan gibt es durchschnittlich 2 Erdbeben pro Tag. Und man möchte natürlich auch irgendwie herausfinden, wo diese Erdbeben gerade sind. Natürlich sind auf dem ganzen Land Seismographen aufgestellt etc., die das Ganze auslesen. Aber natürlich stellt sich die Frage, wie kann man es nochmal anders abbilden und wie kann man natürlich das, was die Seismographen zeigen, auch nochmal verifizieren. Und sie haben sich hingesetzt und einfach soziale Medien sich angeguckt, um zu schauen, ob sie zum Beispiel sowas wie Earthquakes finden. Und es hat auch sehr, sehr gut funktioniert. Das heißt, ihr merkt schon, da ist eine kleine Tendenz drin, so Richtung Events ist das ziemlich gut, wenn man so Events und Meinungen erkennen möchte. Es gibt relativ viele Startups zum Beispiel, die sich darum kümmern, nur zu gucken, wo neue Events in gewissen Zonen auftreten. Und zwar so für Nachrichtenagenturen. Weil wenn ich jetzt zum Beispiel bei der aktuellen Weltlage mitkriege, dass in irgendeiner Region vermehrt irgendwelche Tweets zu irgendeinem Thema sind, dann ist es für mich ein Hinweis, dass dort eventuell etwas passiert. Ich kann diese Nachricht schnell verkaufen und so ist es leider heute, je schneller die Nachricht verkauft wird und verarbeitet wird, desto mehr wert ist sie und desto einen größeren Impact haben wir. Wir kennen immer dieses Rennen, irgendwie Zeit Online gegen Spiegel Online, gegen Welt Online und wer als erstes publiziert hat und 2 davon sagen dann, es war sowieso falsch gewesen, aber sie hatten den Geschwindigkeitsvorteil gehabt. Genau, die Twitter-APIs. Wie interagiere ich jetzt eigentlich mit Twitter? Es gibt im Endeffekt 2 große Arten von APIs. Einmal eine RESTful HTTP-API, so wie wir das aus dem klassischen Sinne kennen. Das sind so die APIs, die Clients heutzutage nehmen, um Leuten zu folgen, um Nachrichten zu löschen, Nachrichten zu erstellen und diese sämtliche Interaktion zu haben. Serialisierungsformat ist dort JSON und liegt gerade in der Version 1.1 vor, relativ gut dokumentiert. Wie gesagt, das ist halt so für die Client-Interaktion. Was für uns sehr, sehr interessant ist, Twitter bietet eine Streaming-API an. Was das ist, ist, ich baue eine Connection zu Twitter auf, das ist auch eine HTTP-Connection, die bleibt offen und ich kriege dann ständig, jedes Mal, je nach meinen Kriterien, einen Tweet rein. Ich kriege ihn rein, kann ihn speichern oder verarbeiten. Genau, und diese Streaming-API ist extrem interessant und es gibt im Endeffekt 3 unterschiedliche Streaming-APIs oder Endpunkte, die Twitter zur Verfügung stellt. Einmal den Sample-Stream, das heißt, dass ich periodisch einfach Tweets bekomme, wilde Tweets, ohne zu spezifizieren, was ich gerne haben möchte. Aber statistisch relevant, ungefähr so 1-2% aller Tweets, die am Tag abgeschickt werden. Die alte API-Documentation hat noch ganz genau gesagt, 2%, die neue nicht mehr. Deswegen, also die Developer-Forums sagen ungefähr 1%. Also 1% aller Tweets kommen über diesen Endpoint rein. Was schon eine Menge ist, 5 Millionen Tweets. Und das heißt, dass man da eventuell schon, wenn man auf gewisse Dinge aus ist, keine Ahnung, ich gucke jetzt, wie oft mein E-Commerce-Store in der Menge dieser Tweets auftritt, um zu gucken, welchen Impact ich auf Twitter insgesamt habe. Das kann ich zum Beispiel mit diesem Endpoint umsetzen. Dann gibt es noch den Firehose-Endpunkt. Das ist der, den wir nicht dürfen. Ich möchte ihn trotzdem kurz erwähnen. Das ist die Möglichkeit, alle Tweets, die je über Twitter gesendet werden, zu empfangen und zu verarbeiten. Das Ding ist closed. Man kann sich da einkaufen bei Twitter, muss da anrufen und sagen, ich hätte das gerne. Und muss natürlich auch gewisse Kriterien erfüllen, damit man das Ganze dann haben darf. Ich glaube, man braucht irgendwie Gigabit, Glasfaser und den ganzen Schmu, um halt auch die Bandbreite dementsprechend zu haben. Genau. Und was für uns wahrscheinlich am interessantesten ist, oder je nach Use Case, ist der Filter-Endpoint. Hier kann ich ganz genau spezifizieren, was ich gerne haben möchte. Und zwar zum Beispiel, ich möchte gerne alle Tweets haben, bei denen der und der User genannt wird. Also, weiß nicht, alle Tweets, wo Justin Bieber genannt wird. Ist eine ganz schöne Menge übrigens. Also wenn ihr mal schnell Datenbanken füllen wollt, kleiner Tipp, guckt nach Justin Bieber, Taylor Swift und alle irgendwie Top-Musiker, dann kriegt ihr mal ganz schnell ziemlich viele Millionen Tweets am Tag hin, um einfach mal so ein bisschen Datensätze zu haben, um rumrechnen zu können. Man kann eine Location definieren, wie zum Beispiel vorhin gemeint, ich möchte gerne alle Tweets in Köln, zum Beispiel auch dann kombiniert mit einzelnen Keywords. Ja, ich kann auch Keywords spezifizieren. Wie gesagt, je nach Use Case, ich kann das Ganze auch miteinander verbinden. Der User, also alle, die den User folgen oder der User, der genannt wird, in dieser Location mit den und den Keywords noch dazu und kann man dementsprechend so ein bisschen interaktiv eine Query zusammenbauen. Genau. Authentifizierung gegenüber Twitter passiert über Open Authentication Version 2, also eigentlich alles, was derzeit alle irgendwie nutzen für Authentication OAuth 2. Man muss eine Application anlegen und sich dann dementsprechend Tokens generieren. Dann kriegt man so ein App-Token, so ein Access-Token, hat dann 4 unterschiedliche Tokens, die man einfach in seinem Client bzw. in seinem Code bekannt macht und dann das Ganze weiterverarbeiten kann. Hat Microsoft auch zum Beispiel irgendwie Single Sign-On-System etc. Haben die meisten Libraries haben es auch schon gleich mit integriert, sodass man sich nicht über den Authentifizierungs-Workflow Gedanken machen muss. Gut, jetzt haben wir so ein bisschen das theoretische Wissen. Was kann ich damit anstellen? Wieso sollte ich das anstellen? Wie sieht das Ganze aus? Wie sehen die Endpoints aus? Jetzt steht natürlich noch die Frage aus, wie kann ich das Ganze in meiner Infrastruktur implementieren? Wie gehe ich das am besten an? Welche Strategien habe ich? Und ja, welche Umsetzungen und Tools gibt es da? Ich habe drei Implementierungen gewählt oder drei Umsetzungen und die auch dementsprechend benannt. Einmal so die Out-of-the-Box-Lösung. Einmal so, wenn ihr innerhalb von ein paar Stunden Tweets sammeln wollt und schon mal so ganz, ganz leichte Analysen drauf machen wollt. Dann einmal eine Homebrew-Lösung, das ist die Lösung, die wir in-house haben, die wir selbst implementiert haben. Und dann einmal noch eine Stream-Processing-Lösung, wenn für mich zum Beispiel interessant ist, dass ich in Soft-Real-Time diese Tweets sofort auswerten will, weil Zeitvorteil und Event-Detection für mich alles ist und Persistenz eigentlich nur so ein Second-Class-Citizen in meiner Pipeline. So, das ist ein Elch. vielleicht weiß schon jemand, worauf ich hinaus will. Gut. Ich hätte ja sogar Gummibärchen verschenkt, obwohl ich keine. Der Elk-Stack. Und zwar, der Elk-Stack ist von der Firma Elastic ein Stack bestehend aus drei Komponenten. Ich glaube, das obere kennt ihr wahrscheinlich, den Rest vielleicht nicht so. Der Elk-Stack besteht aus drei Komponenten: Elasticsearch, Logstash und Kibana. Was das Ganze macht, ist eigentlich ursprünglich war es ein System gewesen zur Log-Aggregation. Wenn ich große verteilte Systeme habe, habe ich immer das Problem, dass viele Logs anfallen und ich diese Logs sukzessive irgendwie auswerten will, weil wenn mein System irgendwie gerade wild läuft und ich wie Server redeployen muss etc., muss ich natürlich auch auf die Idee kommen, erstmal diese Events zu detektieren. Genau. Die Komponenten sind so angeordnet, dass ich eine Komponente habe, das ist Logstash, was nichts anderes macht, als die Daten zu sammeln. Das heißt zum Beispiel, ich habe einen offenen TCP-Port, wo ich einfach Daten reinschicken kann. Ich habe einen Twitter-Stream, wo Daten reinfallen. Ich habe ein Apache Kafka Message Queue, wo Daten reinfallen. Und das Ding macht nichts anderes als eine Art Routing und sagt, wo diese Daten hingeschrieben werden sollen. Das heißt, ich kann sowas konfigurieren wie, ich habe einen Twitter-Stream und einen Apache Kafka. Und der Twitter-Stream soll bitte geschrieben werden in ein Elasticsearch. Und der Apache Kafka soll bitte in Standard-Out geschrieben werden und in ein File. Und so route ich das Ganze miteinander und kann dementsprechend komplexe Aufgaben damit abbilden. Das Ganze wird dann in einen Elasticsearch persistiert. Elasticsearch ist eigentlich, also ist gerade ein bisschen irreführend, wenn ich sage, irgendwie, ich will Tweets persistieren und habe dann gesucht, Maschinentechnologie. Was aber relativ spannend ist, weil Elasticsearch indiziert Texte relativ gut. Und wenn ich mit Tweets zu tun habe, sind es so 99% der Fälle, die mich interessieren, sind Tweets. Ja? Ich persistiere das Ganze in Elasticsearch. Elasticsearch ist eine NoSQL-Datenbank, wie gesagt, spezialisiert auf Texte. Und mithilfe von Kibana, das ist dann ganz hinten das Tool, kann ich dann auch das Ganze visualisieren. Ja? Das heißt, ich habe auch so eine Dashboard-Lösung, die mit integriert ist. Und so habe ich es abgedeckt, dass das Stream reinkommt, dass das Stream persistiert wird und dass ich mir das Ganze auch dann noch auf einem Dashboard mit angucken kann, um schon mal eine Idee zu bekommen, was meine Daten dort machen. So sieht ein Kibana-Dashboard aus. Das ist so, wie ihr jedes Dashboard kennt. Ich habe so Module, die sind frei konfigurierbar und modular und kann mir dann halt auch reinziehen, welche Daten ich mir dort gerade angucken möchte. So zum Beispiel, wie oft kommen Tweets vor oder wie sind diese verteilt? Und was der Vorteil an dieser Out-of-the-Box-Lösung ist, ich kann sie relativ einfach installieren, deployen und auch damit schon mal anfangen, so ein bisschen herumzuspielen. Das heißt, ich habe noch überhaupt keine Ahnung eigentlich, welche Daten ich haben will oder welche Keywords mich interessieren, sondern ich möchte erstmal so einen kleinen Riecher haben, in welche Richtung könnte das gehen. Das ist immer so ein bisschen das Problem. Eigentlich hat man so ein spezielles Domainwissen und will dann diese Probleme analysieren und dann so Big Data Algorithmen drauf abfahren lassen. Oftmals ist es aber nicht so, es ist andersrum, dass ich habe die Idee, dass da Daten sein könnten und möchte so ein bisschen tiefer einsteigen. Was man hier auch noch machen kann zum Beispiel ist eine Karte mit reinziehen und dann hat man halt in Twitter diese Geolocations und man sieht dann zum Beispiel auf dieser Karte aufblinzeln, wo dann diese einzelnen Tweets aktiv sind. Da kann man sich auch zum Beispiel angucken, wenn ich nach dem Keyword XY suche, wo dann die meisten Tweets dann von dort landen. Genau, es ist relativ einfach zu integrieren, es ist ein Dashboard mit dabei, man kann es relativ einfach aufsetzen. Das Schöne ist, dass Elasticsearch schon so Aggregatsfunktionen hat. Man kann so ein paar Wordcounts drauf machen, so Group By und so, und hat dann schon mal eine Idee, wie die Daten insgesamt aussehen. Und es ist alles Open Source, ist alles sehr, sehr gut dokumentiert, dadurch, dass dahinter die Firma Elastic steht, die in Amsterdam sitzt, und hat eine sehr, sehr rege, große Developer-Community. Es hat aber auch Nachteile, zum Beispiel, wenn ich mehrere Streams haben möchte, also mehrere Streams verarbeiten möchte, dann ist Logstash dazu nicht in der Lage. Das wurde halt einfach nicht implementiert, dass ich sagen kann, ich möchte zwei offene Streams haben, die da und dahin geroutet werden sollen. Es war mal implementiert, dann ist es wieder gegangen und dann habe ich ein bisschen Forensik gespielt. Es ist irgendwie bei einem GitHub-Pull-Request verloren gegangen, wurde nicht wieder neu implementiert. Es gab Tickets dazu, ich habe es nicht weiter verfolgt, weil dann habe ich gedacht, machen wir es mal selber. Gucken uns das Ganze mal an und gucken, wie wir eine Inhouse-Lösung deployen können. Ist immer so ein bisschen das Problem, ne, wenn man sagt jetzt, Chef, ich mache das jetzt nochmal neu, und Chef oder Management sagt, es gab es doch schon, aber warum? Man kann natürlich viele, viele unterschiedliche Motivationen dafür haben. Eine der größten Motivationen für uns dahinter ist, dass wir die Sachen einfach vom Grund aus nochmal komplett neu lernen und dann das ganze Problem mal verstehen, auch in der Implementierung. Außerdem folge ich so ein bisschen dem Mantra, jedes Jahr eine neue Programmiersprache. Nicht bis zur Perfektion, aber um einfach mal so ein bisschen den Kopf offen zu halten und zu gucken, was geht. Und dieses Jahr war Go dran. Und dachte ich so, das ist eigentlich ein ziemlich gutes Problem, weil Go ist eigentlich so eine Programmiersprache, die ist relativ gut prädestiniert dafür, so Networking zu machen, concurrent zu sein und hat einen ziemlich, ziemlich einfachen Sprachkern. Das heißt, ein ziemlich gutes Problem, um die Sprache auch mal mit anzuwenden. Dazu kam dann noch Elasticsearch wieder, weil es hat sich als sehr, sehr gute Lösung etabliert gehabt. Und dazu noch eine weitere Komponente. Kennt jemand InfluxDB? Es gibt ja gerade so eine neue Strömung von, aufpassen Buzzword, Time Series Databases. Das heißt Datenbanken, die auf Events spezialisiert sind. Und das macht InfluxDB. Das heißt, wenn ich anfange, eine Komponente zu schreiben, die später deployed wird auf dem Server als Daemon, muss ich gucken, erstens, läuft diese Komponente noch, wie robust ist sie und kommt sie eigentlich überhaupt mit dem Datenstrom, den ich vorhabe, klar. Deswegen haben wir angefangen, da so ein bisschen Monitoring und Metrics mit zu integrieren, und das haben wir mit InfluxDB gemacht. Genau, nochmal, warum eigene interne Lösung? Ganz einfach, auf die eigenen internen Anforderungen angepasst. Wir haben zum Beispiel nicht den Luxus, dass wir auf irgendwelchen Cloud-Servern deployen können. Wir haben eine interne Infrastruktur. Wir haben also ein paar große Probleme, Proxys und sowas und nach draußen sichtbare IP-Adressen. Das erlernen neue Programmiersprachen und Tools. Und was am Anfang noch stand, jetzt habe ich festgelegt, wir nutzen Elasticsearch. Das war am Anfang überhaupt nicht klar gewesen. Wir wollten datenbankagnostisch agieren. Wir wussten noch gar nicht eigentlich so, welcher Persistenzlayer für uns der beste ist. Am Anfang hatten wir die Idee gehabt, so zum Beispiel Postgres könnte ganz gut funktionieren. Postgres funktioniert auch schemaless. Ich muss jetzt nicht unbedingt für die Tweets ein Schema erstellen, sondern kann dann einfach in so einem JSON-Object das Ganze in eine Spalte speichern, und das war es dann gewesen. Hat sich herausgestellt, war für uns dann nicht so der gewollte Use Case, weil gerade irgendwie so Keyword Search etc. nicht out of the box gewesen ist. Was nicht heißt, also Postgres ist super als schemaless Datenbank. Das läuft aber gerade drüben, das hättet ihr euch damit anhören können. Ist aber super gut dokumentiert, das macht Spaß. Genau, wir hatten aber auch zum Beispiel die Idee gehabt, dass wir einfach das Ganze in Files schreiben. Bumm, reicht ja erstmal am Anfang. Was wir auch gemacht haben, um dann es weiter anzugehen. Viele große weitere Analyse-Pipelines und auch Big-Data-Frameworks haben ja die Möglichkeit, dass man einfach nur so Flat-Files mit importiert. Genau, worauf wir aufgesetzt haben, ist auf einen Library, Open Source, GitHub, MIT-Lizenz, nennt sich einfach Twitter-Stream, ist auch ein Go geschrieben gehabt. Das war schon so ein Twitter-Stream-Rapper gewesen. Wir haben uns den einfach genommen und nochmal gerappt, um ihn auf unsere eigenen Bedürfnisse anzupassen, Konfigurationsmanagement, Proxy-Handling, Daemonizen, all diese Dinge, Logging, Monitoring, um das Ganze in unsere Infrastruktur mit zu integrieren. Genau, was auch ganz schön war an dieser Library ist, dass sie die Tweets auch schon gepasst haben für uns mit, was vieles wesentlich einfacher gemacht hat. Genau. Was dann bei InfluxDB noch hinten mit rauskommt, ist dann jetzt auch wieder ein Graph. Der Graph repräsentiert aber einen anderen Stand der Applikation, beziehungsweise einen anderen Schritt in der ganzen Pipeline. Wo wir jetzt gerade bei Elasticsearch gesehen haben, was wirklich in der Datenbank persistiert worden ist und wie die Daten dort aussehen, wird hier einfach gemonitort, was dieser Daemon, der die Tweets gerade sammelt, auffängt. Das heißt, die Anzahl der Tweets, bin ich überhaupt noch da und all diese Dinge. Mit InfluxDB kann man eigentlich relativ eingeschränkt nur solche Dinge machen wie, ich habe einen Key und kann von diesem Key den Value zum Beispiel um 1 erhöhen. Ja, zum Beispiel ein neuer Tweet, bip, ja, noch ein neuer Tweet, bip. Oder ich kann auch sagen, zum Beispiel, alle 5 Sekunden möchte ich mal so ein Keep Alive oder so ein Hello World zurückgeben, damit ich weiß, dass die Komponente noch am Start war. Was für uns wirklich am Anfang sehr, sehr wichtig gewesen ist, um zu gucken, ob dieser Daemon dann auch wirklich läuft und nicht irgendwie Probleme macht. Genau, da waren ganz, ganz andere Anforderungen gewesen. Was wir dort erreicht haben, ist erstmal, dass wir bewusst eine Komponente geschafft haben, die nur Daten sammelt. Und das war uns auch erst am Anfang erstmal wichtig gewesen. Erstmal auch die ganze Komplexität rausnehmen. Irgendwie dann nur Daten sammeln und speichern, weil später kommen noch irgendwelche neuen Hypothesen dazu und nochmal neue Dinge, die wir verifizieren wollen. Und das ist erstmal so eine Dump-Unix-like, so eine Dump-Komponente haben, die sammelt. Und das war es gewesen. Die Anforderung war auch gewesen, dass es natürlich leicht integrierbar ist in weitere Analyse-Pipelines. Dass wir vielleicht schon mal vorher ein bisschen filtern, solche Dinge. Und dass sie robust und fehlertolerant ist. Ist halt nichts dürfer, als ich sammle jetzt Tweets und sage, die sind relevant für mich und dann habe ich irgendwie eine Downtime von mehreren Tagen, Stunden, weil ich gerade nicht irgendwie ins Netz komme oder auf die Rechner innerhalb der Infrastruktur, weil ich gerade schlafe oder sowas. Das heißt, ich muss schon relativ sicher sein, dass diese Komponente robust ist. Wir haben ein Proof of Concept umgesetzt. Ich würde es liebend gerne open sourcen, wir dürfen nicht. Beziehungsweise es gibt da so ein paar bürokratische Wege. Also wenn ihr nochmal da Details zu haben wollt, zur Implementierung, wie das Ganze aussieht, meldet euch bei mir. Wir müssen halt durch einzelne Stufen, Projektträger etc., um zu erfragen, ob unser geistiges Eigentum oder das, was der Staat bezahlt, auch dann öffentlich verfügbar gemacht werden darf. Ist ein kleiner Schmuh. Und es läuft derzeit stabil in Produktion seit mehr als 4 Monaten ohne Downtime. Was uns gezeigt hat zum Beispiel, dass die Wahl mit Go und diese Library die richtige gewesen ist, weil wir so bei Logstash so mitbekommen haben, das Ganze ist in, läuft auf der JVM, ist in JRuby implementiert, da hatten wir so ein paar andere Anforderungen ans Memory von der Maschine, ganz einfach so. Da brauche ich halt nicht irgendwie, ich glaube, der braucht irgendwie 3 Megabyte und kann auch dann ein paar tausend Tweets pro Sekunde ohne Probleme 3 Megabyte, wobei Logstash mit den ganzen Plugins etc. da irgendwie bei mehreren 100 Megabyte lag. Genau. Kommen wir zur letzten Möglichkeit. Noch mehr Gummibärchen? Kennt das jemand? Kommt gerade erst. Das ist ein Eichhörnchen und zwar gehört zu Apache Flink. Apache Flink ist, ja, wie soll man sagen, ist eigentlich eins der neueren und kommenden Big Data Tools in der nächsten Zeit und soll auch so als einer der Ablösen von Hadoop dienen, genau. Aber was Apache Flink ist, Apache Flink ist eine Open-Source-Plattform for Distributed Stream and Batch Data Processing. Genau. Was gedacht worden ist eigentlich mit Apache Flink, ist, dass es ein Ersatz für Hadoop's MapReduce Engine gewesen sein sollte. Also gesagt, Hadoop's MapReduce Engine in der derzeitigen Implementierung gefällt uns nicht, da Streaming immer mehr und mehr immer größere Relevanz hat. Das haben wir vorhin auch in den Vorträgen gesehen. Das heißt, eigentlich ist Streaming kein Spezialfall, sondern andersrum, Batch Processing ist ein Spezialfall des Streamings. Und so wurde das Ganze auch implementiert. Entwickelt worden ist es unter anderem an der TU Berlin zusammen mit SAP und HP in einem großen Projektkonsortium. Ist derzeit, glaube ich, in der Version 0.11. Und man kann es so ein bisschen auch als Gegenspieler zu Apache Spark sehen. Apache Spark hat ja so die große Prämisse, alles in Memory zu machen. Ja, und als MapReduce-Ersatz von Hadoop, beziehungsweise als einstellendes Produkt, Apache Flink sagt, wir machen alles in Memory so weit, wie es geht und dann swappen wir und lagern das Ganze aus. Implementiert das Ganze in Java. Empfohlen wird das Ganze in Scala zu schreiben, weil gerade so anonyme Funktionen, Generics und sowas ist in Java, das ist ganz, ganz viel Boilerplate-Code, das seht ihr gleich, und sie schreiben gerade auch einen Python-Wrapper. Genau, also was habe ich? Ich habe eine Stream Processing Engine, mit der ich mich ganz einfach zu Twitter connecten kann und kann dann auch in Soft Realtime Tweets auswerten. Und jetzt machen wir das einfach mal. ein kleines Codebeispiel. Das meinte ich schon, ihr seht vielleicht ein bisschen das mit dem Boilerplate. Java können wir alle lesen, hoffe ich. So ein bisschen zumindest, ich erkläre es auch. Genau, was das hier ist, das ist einfach die Quintessenz. Ich habe das aus einem Beispiel genommen von Flink und zeigt eigentlich in den paar Zeilen, wie wir von einem Stream einen Word Count machen können. Und zwar immer wieder in einzelnen Windows. Hört sich vielleicht jetzt ein bisschen an, so Word Count ist ja immer so das Hello World des Big Datas, ne? Was können wir damit überhaupt anfangen? Naja, könnte uns aber auch schon so ein bisschen Hinweise darauf geben, wie wir weiter analysieren können, sowas wie Sentiments. Wenn ich zum Beispiel Word Counts mache und sehe, negative Wörter häufen sich zum Beispiel in einem gewissen Zeitfenster, das heißt, vielleicht habe ich was falsch gemacht. Also bei der Deutschen Bahn zum Beispiel, also wenn die Deutsche Bahn Erwähnung bekommt mit negativen Wörtern, heißt das vielleicht irgendwo im Streckenabschnitt in der Location was falsch ist und dass ich da vielleicht nochmal speziell drauf gucken möchte. Genau, gucken wir uns das Ganze mal an. Ich hab so einen Data Stream, ja, mit so Generics, und worauf ich eigentlich rechne, ist ein Tupel, das ist auch so MapReduce-like, ne? Ich habe so Key-Value-Paare. Flink geht aber nicht davon aus, dass man so Tupel 2 hat, sondern man kann auch Tupel 4, Tupel 5, man kann auch POJOs haben, man kann auch ByteStreams haben. Alles, was irgendwie serialisierbar ist, kann ich dann halt dementsprechend verteilt rechnen. Genau, ich habe so ein Tupel 2 von String und Integers, habe dann so eine Stream-Source. Ich habe jetzt das mal rausgenommen, wenn eine Stream-Source initialisiert wird. Das ist eine Zeile, neue Stream-Source mit den Credentials zu Twitter. Ja? Und dann mache ich nichts anderes als den Text, also ein Flatmap auf den Text des Tweets, der gerade reinkommt. Das heißt, ich tokenize den, sprich, ich spalte die einzelnen Wörter auf, ja, sodass ich jedes einzelne Wort zurückbekomme. Hallo Welt, bekomme ich zurück. Hallo und Welt. Ja. Und genau, setze dann, also Flatmap, genau, gruppiere das Ganze dann bei den Wörtern. Die 0 ist nichts anderes als das nullte Element in dem Tupel 2. Also group by bei den String, also zum Beispiel hello, und summiere das Ganze auf mit dem ersten Element. 1. Genau. Und zähle dann dementsprechend, weil in dieser Funktion jedes Wort eine 1 mit dazu bekommen hat. Also die Funktion gibt zurück hello, 1, Welt, 1, du bist schön, was auch immer, 1, 1, 1. Und das Ganze wird dann aufsummiert und kriegt dann halt einfach dann die Word Occurrences zurück und kann halt ein einfaches Word Count innerhalb eines Streams machen. Und es sind ein paar Zeilen und kann damit dann halt schon relativ intuitiv ein paar Analysen ermöglichen. Das Ganze ist schön. Flink läuft nicht nur auf ein Yarn-Cluster oder auf einem Hadoop-Cluster, sondern auch embedded auf einer lokalen Maschine. Das heißt, ihr braucht keine Angst haben, dass ihr irgendwie riesige Infrastruktur oder sowas braucht, sondern es reicht irgendwie eine JVM auf irgendeinem Server mit ein bisschen Speicher und dann kann ich schon die Analysen damit machen. Genau, was es ist, ist halt ein Stream-Processing. Es kümmert sich überhaupt nicht um die Persistenz. Das ist dann auch wieder das eigene Problem. Es gibt aber auch Anwendungsszenarien, wo man sagt, ich will diese Tweets gar nicht speichern. Ich will einfach nur gucken, dass da etwas geschieht und dass etwas passiert. Genau. Und wofür es ideal ist, ist halt dieses Soft-Real-Time. Wenn ihr vorhin in den Talk gewesen seid zu dem Azure-Streaming, ihr könnt genau das machen, was man dort auch machen konnte. Man kann sagen, ich möchte zum Beispiel erst dieses MapReduce machen auf alle 1000 Tweets, weil das erst eine Anzahl ist, die für mich eine statistische Aussage hat. Oder ich sage zum Beispiel, ich möchte alle 5 Sekunden diese Auswertung haben, weil ich irgendwie ein engeres Zeitfenster brauche. Das kann ich dort alles definieren. Genau, Flink ist auch Open Source, eine BSD-like Lizenz, liegt alles auf GitHub als Mirror und wird demnächst auch in einer 1.0 erscheinen. Und vom Funktionsumfang wird es auch dann Richtung Spark gehen. So, wenn man das Ganze implementiert, wie gesagt, gibt es auch ein paar Fallstricke, die beachtenswert ist. Also wenn ihr euch hinsetzt und das Ganze umsetzen wollt, könnte es zu einigen Problemen führen. Es hört sich vielleicht lächerlich an, wenn ich sage Proxy-Handling, aber das führt zu einigen Kausalitäten, die Kopfschmerzen zubereiten können. Also das Ding ist halt, ich muss aufpassen, wenn ich einen Proxy habe, natürlich, dass ich meine Umgebungsvariablen zum Beispiel richtig setze oder dass ich überhaupt weiß, dass meine Infrastruktur einen Proxy hat, falls die Library, die wir genutzt haben für Go, die Twitter-Stream, die hat den Transport-Layer nochmal außerordentlich konfiguriert, dass die Umgebungsvariablen nicht übernommen worden sind, sodass wir die Library nochmal patchen mussten, dass ordentlich der Proxy gesetzt worden ist. War für uns am Anfang überhaupt nicht klar gewesen. Das Problem ist aber auch, wenn ich einen Proxy habe in meiner Infrastruktur, dann habe ich unter Umständen nur eine außensichtbare IP. Und Twitter lässt pro IP eigentlich nur eine Streaming-Connection zu. Das ist in der API-Dokumentation mit dokumentiert. Wer ein bisschen rumexperimentiert und trickst, kriegt man 2 bis 3 hin. Aber das war es auch gewesen. Ja? Das heißt, wenn ihr zum Beispiel in Team zusammen entwickeln wollt, habt ihr zum Beispiel das Problem, dass ihr Rate Limits bekommt, dass ihr sagt, ihr dürft euch halt einfach nicht reconnecten, weil schon Streams offen sind. Oder dass ihr andere Strategien wählen müsst, zum Beispiel, wie mehrere Streams zusammen vereint. Also wir haben zum Beispiel ganz klar das Problem gehabt, dass wir wollten jetzt nicht nur nach Demenz suchen, sondern auch nach Diabetes, Rückenleiden und allem drum und dran. Wir konnten keine Streaming-Connections mehr aufmachen. Das heißt, wir mussten unsere Fachlogik dann dementsprechend so anpassen, dass wir im Schritt, nachdem der Tweet reinkam, ihn dann schon mal so auseinandernehmen mussten, um zu gucken, ob welches Keyword das ist, um dann dementsprechend in den einzelnen Index in der Elasticsearch mit abzulegen. Die Rate-Limits betreffen auch zum Beispiel die Reconnection-Cycles. Wenn die Connection weg ist, also die sind ja so angelegt, dass ich connecte mich und die Connection bleibt offen. Und wenn sie mal weg ist, geht Twitter nicht davon aus, dass ihr alle 500 Millisekunden versucht, euch zu reconnecten und drauf zu hämmern. Dann sagt er nämlich nach 5, 6 Versuchen, jetzt komm mal runter, du bist erstmal 15 Minuten gesperrt. So, und dann muss man 15 Minuten warten, bis der nächste Reconnect wieder vonstatten geht und erfolgreich ist. Dementsprechend muss man in seiner Logik das Ganze so implementieren, dass man es versucht, vielleicht nach 30 Sekunden, nach einer Minute, nach 5 Minuten und das Ganze irgendwie sukzessive steigert, ohne dann wirklich hart an dieses Reconnection-Limit zu kommen. Genau. Wenn wir das Ganze jetzt gesammelt haben, stellt sich natürlich die Frage, was mache ich eigentlich jetzt damit weiter? Im besten Fall haben wir die Hypothese und wollen diese verifizieren. Wenn wir sie nicht haben, gibt es einen ganzen Baukasten an unterschiedlichen Möglichkeiten, wie man Tweets dann noch weiter betrachten kann. Im Endeffekt sind das alles so Algorithmen und algorithmische Probleme aus dem Bereich des Natural Language Processing, was wir heutzutage haben. Es ist eine Thematik, die riesengroß ist, weil wir mit Sprachassistenzsystemen handeln. Wir haben irgendwie Chat-Systeme, wir haben Question- und Answering-Systeme und nächstes Jahr kommt Facebooks M raus, der Digital Personal Assistant, und der redet die ganze Zeit mit uns und das ist eigentlich nichts anderes als Natural Language Processing. Und da gibt es so ein ganzes Feld an unterschiedlichen Problemen. Eins der größten Probleme sind zum Beispiel Sentiments Analytics, das heißt so Stimmungen wiedererkennen, ob jemand gut zu sprechen auf einen ist oder schlecht. Sowas wie typisches Clustering, das haben wir uns dann angeguckt, kann ich zum Beispiel jetzt Tweets in einzelne Kategorien clustern. Auch ein großes Thema, Topics Extraction. Vielleicht interessiert ja einen zum Beispiel, welche Themen noch angesprochen werden, wenn dieses Keyword matcht. Also ich bin jetzt von Firma FUBAR 2000 und ich sage mal alle Tweets zum Thema Keyword FUBAR 2000 und gucke noch, welche Themen dazu angesprochen werden. Ja, zum Beispiel, ich verkaufe irgendwie Elektronik und viele Leute reden auf einmal über Klamotten. Da haut ja irgendwas nicht hin. Ganz interessant ist natürlich auch erstmal zu definieren, was ist ein Topic und wie finde ich heraus, was ein Topic ist und ausmacht und definiert und wie kriege ich das extrahiert und dann vielleicht später auch nochmal geclustert. Ist eine eigene Problemkategorie. Oder auch Dinge wie Named Entity Recognition zum Beispiel. Ich will sowas wie Plätze extrahieren. Also wenn ich so einen Tweet habe, stehe gerade in München vor FUBAR 2000, habe ich irgendwie so eine Entität, wie zum Beispiel eine Location, die ich gerne extrahieren möchte, um nochmal Rückschlüsse auf die genaue Location zu haben. Genau, das sind solche Probleme, die uns dann nochmal so genauere Hinweise geben, je nach Problemstellung. Wenn ich gerade über Natural Language Processing rede und weitere Analysen, gibt es ein großes Problem. Der Großteil der Verarbeitung von natürlichsprachlicher Texte heutzutage auf purer Statistik beruht, haben wir ein Problem mit 140 Zeichen. Wir haben 140 Zeichen, das ist in vielerlei Hinsicht relativ wenig. Und da müssen wir extrem aufpassen, beziehungsweise aktuellere Algorithmen nehmen, die in der Lage sind, auch aus kleinen Texten das Ganze zu extrahieren, beziehungsweise unsere Modelle so zu trainieren, dass sie damit schon umgehen können. Eins der größeren Probleme ist, wenn ich jetzt sage, ich möchte nur Tweets in einer speziellen Sprache haben. Wir haben die Möglichkeit in der Twitter API, in dem Streaming zu sagen, in dem Filter, ich möchte eine Sprache haben, zum Beispiel Deutsch. Ja. Twitter sagt aber nicht, wie genau das Ganze ist. Ja. Sie sagen nicht, in welcher Genauigkeit dann dieser Tweet in dieser Sprache ist. Das führt zu einem Problem, weil wenn man die ganze Zeit ausgeht, das ist irgendwie Deutsch und 5% aller Tweets sind dann auf einmal Englisch. Das heißt, es kann mir durchaus meine Datensätze versauen und meine Analysen. Ja. Wir haben uns dann mal dran gemacht und versucht, dann selbst die Sprache zu identifizieren der einzelnen Tweets. Da haben wir Modelle trainiert mithilfe der Wikipedia, deswegen ist es auch eine interessante externe Datenquelle, mithilfe von Markov-Ketten, um zu gucken, ob wir so eine Sprachsignatur hinbekommen. Es funktioniert auch relativ okayisch, aber nichts mit einer Genauigkeit, die eher so um die 95% liegt, was man gerne haben möchte. Das heißt, das ist ein größeres Problem, womit man sich unbedingt beschäftigen sollte. Was ein Domainproblem ist, natürlich immer so eine Feature Extraction. Wenn ich die Hypothese habe, muss ich natürlich auch gucken, welche Features ich gerne haben möchte. da muss man sich ganz, ganz genau darüber Gedanken machen, ob mir der Retweet-Count, ob ich ihn jetzt brauche oder nicht, oder wenn ich den Retweet-Count jetzt mit einbeziehe in meine Analytics, inwieweit er auch meine Ergebnisse verändert. Ja, und Site Netzwerk, Spam gibt es auch. Spam gibt es auch ohne Ende, ganz ehrlich. Und da muss man natürlich auch mal gucken, wie man herausfindet, was Spam macht. Man kann natürlich so eine naive Lösung machen, wenn ein Account innerhalb eines kurzen Intervalls den gleichen Tweet absendet, dann ignoriere ich ihn einfach. Oder ich muss natürlich auch ganz oft gucken, ob Tweets als Duplikate mit in den Stream wieder reinkommen. Das heißt, man kann ja den gleichen Tweet über mehrere Accounts senden. Und wenn jetzt steht, irgendwie kaufen Sie jetzt den neuen Danone-Joghurt oder sowas, das kommt mir dann irgendwie 500 Mal rein. Das heißt, ich habe vielleicht 550 Samples und 500 sind davon Spam, dann wissen wir wiederum, dass unsere Analytics irgendwie komplett oder unsere Auswertungen falsch sind. Das heißt, dementsprechend muss man irgendwie so eine Spam-Detection mit einbauen, zum Beispiel auf Duplikate checken etc. Also was machen wir dann in Elasticsearch mithilfe von einzelnen Checksums? Wir hashen einfach die Texte und gucken dann einfach, ob diese schon mal aufgetreten sind. Gut, fassen wir zusammen. Ist ein bisschen trivial, aber es ist wirklich wichtig. Erst überlegen, was mein Problem ist, in welcher Domäne bewege ich mich, um dann das Ganze weiter anzugehen. Gerade auch bezüglich der Infrastruktur und der Integration. Dann sammeln. Am besten gerne lange sammeln, viel sammeln und stabil sammeln. Wie gesagt, deswegen auch die hausinterne Lösung. Ja, und dann analysieren. Ne? Mit was auch immer für eine Technologie ihr das machen wollt. Ja? Je nachdem, wie viele Daten ihr auch habt. Von wenig Daten bis viele Daten. Was noch zusammenfassend zu sagen, es gibt rund um das Twitter-Universum wirklich eine Vielzahl an Open-Source-Tools. Jede Sprache, jede Programmiersprache, egal, also sei es so esoterisch, wie man sich das vorstellen kann, hat mit großer Sicherheit einen Twitter-Client und eine Twitter-Library. Man hat überhaupt kein Problem mit den Tools seiner Wahl, auch einfach mal so einen Stream sich anzugucken und auch einfach mal nach Standard-Out ausgeben zu lassen, egal ob man Python mag oder Java oder was auch immer. Es gibt also viele Tools. Was wir gelernt haben, dass hausinterne Lösungen, wie wir sie umgesetzt haben, relativ leicht zu implementieren sind und auch relativ robust sind, was uns dann natürlich auch viel Selbstbewusstsein gibt dann, wenn wir zum Beispiel, wir haben jetzt gelernt, dass Go relativ gut ist für solche Aufgaben zur Datenaggregation und Datensammlung. Wir nutzen es jetzt für viele unterschiedliche APIs noch, zum Beispiel jetzt für PubMed. Wir gucken uns gerade medizinische Publikationen an und aggregieren die mithilfe dieser Tools. Ne? Und was es auch gibt, je nachdem nach Problemdomäne, das ist natürlich auch eine Business-Entscheidung. Es gibt schon viele kommerzielle Anbieter, die schon Tools umgesetzt haben, zum Beispiel sowas wie Nachrichten, Event Detection für Nachrichtenagenturen und sowas alles, oder auch die sich medizinische Daten angucken, die auf Twitter genannt werden. Das heißt, man muss natürlich auch überlegen, will ich das in-house selbst umsetzen, wie lange dauert das, wie viel kostet das, oder lohnt es sich vielleicht einfach auch einen externen Dienstleister mit einzubeziehen. Ja, ist natürlich immer die Frage der Kosten, des Know-hows und was man da alles machen möchte. Genau, dann ihr dürft Fragen stellen. Super. Ja, super, dankeschön.
Also wir haben das ja mit der Eingangsfrage so mitbekommen, dass die Twitter-Nutzung hier in Deutschland ja nicht so groß ist. Kann man das denn für statistische Auswertung überhaupt heranziehen? Also ich meine, in den USA, da haben wir wohl anscheinend eine ausreichende Größe. Habt ihr das mal so gegengecheckt?
Also wir haben die Erfahrung gemacht mit Demenz und Alzheimer, sowas. Das sind jetzt nicht die größten Krankheiten, also wenn man sich zum Beispiel Diabetes anguckt, da kommen wesentlich mehr Tweets rein. Die Erfahrung ist, dass so von dem Sprachenranking es ungefähr so ist, Englisch, Spanisch, Portugiesisch, also wahrscheinlich Portugiesisch, wir konnten Spanisch, Portugiesisch, wir sind da nicht so sprachaffin, und danach kam so Deutsch. Genau, das war so von den Sprachen her. Wie gesagt, wir haben aber dann am Anfang den Fehler gemacht, dass wir nicht gesagt haben, welche Sprache dieser Tweet haben soll. Und dementsprechend zu diesem Problem kam, dass wir die Language Identification machen. Es kommt auch ganz klar darauf an, welche Keywords ich zum Beispiel wähle und wie lange ich sammle. Ne? Also die Frage ist halt, wie groß muss mein N sein, um dann eine relevante Aussage zu treffen. Wenn ich jetzt zum Beispiel Donau-Dampfschifffahrt suche als Keyword, bin ich relativ sicher, dass es nur Deutsch ist. Suche ich nach Alzheimer, habe ich ein großes Problem. Das wird eigentlich so in sämtlichen Sprachen als Krankheit angesehen. Zumindest jetzt alles, was irgendwie so westeuropäisch ist und angloamerikanisch. Genau. Gut, eine habe ich noch.
Ja, ich hätte auch noch eine
Ah, super, das finde ich gut.
Das Jahr geht ja jetzt zu Ende. Was ist die nächste Programmiersprache?
Gute Frage. Wahrscheinlich Elixir. Elixir ist, ist eine Sprache, die auf der Erlang Virtual Machine aufsetzt. Und Erlang ist eine funktionale Programmiersprache. Kommt von Ericsson und ist eigentlich zum Telekommunikationssektor da, um viele so Concurrent Connections zu haben und auch verteilt zu rechnen. Vielleicht kennt ihr auch das Actor Pattern. Die haben das irgendwie so groß gezogen. Und Erlang hat eine relativ krude Syntax. Ist aber gut so wirklich gerade für Networking und Webprobleme. Und der José Wellem, der also in der Ruby on Rails Community relativ groß ist, hat dann vor 2 Jahren eine neue Programmiersprache Elixir vorgestellt, die auf der Erlang VM läuft. Und die haben ein schönes Webframework Phoenix und das wird dann nächstes Jahr Elixir wahrscheinlich. Mal ein bisschen funktional. Ich mache dann auch ein Funktional. Sufi, jetzt dürft ihr klatschen. Wenn ihr wollt.